Liebst du Gott? So wurden wir heute früh gefragt. Wir sagen schnell ja. Und doch kennen wir Zeiten, denke ich, wo uns das Ja nicht so leicht über die Lippen geht. Wo wir an der Liebe Gottes zweifeln. Wo wir an der Gerechtigkeit Gottes zweifeln. Wo unser Glaube ins Wanken kommt. Und das soll das Thema unserer heutigen Predigt sein. Zweifel, Glaubenszweifel, wenn wir drauf und dran sind, unseren Glauben über Bord zu werfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Erfahrung ist, die viele Christen machen. Dass sie in Situationen kommen, dass wir in Situationen kommen, wo wir merken, unser Glaube hängt nur noch am seidenen Faden. Es geschehen Dinge, irgendwelche Schicksalsschläge, die uns aus der Bahn werfen. Und wir fragen, wo ist Gott? Wo ist der liebende Gott? Oder uns plagen irgendwelche Fragen, warum das alles so ist, warum Gott die Welt so geschaffen hat, wie alles zu erklären ist. Und wir merken, wir kommen da nicht weiter. Und wir fragen uns, gibt es da überhaupt einen Gott, der einen Plan hat, der sich das gut ausgedacht hat? Zweifel im Glauben, Glaubenszweifel, ist, denke ich, eine Erfahrung, die viele von uns gemacht haben, die viele machen. Und es ist ein Thema, das auch in der Bibel sich findet. Ich möchte heute mit euch einen Psalm lesen, den Psalm 73, der beschreibt, wie ein Mensch, nämlich Asaf, in so eine Glaubenskrise hineingekommen ist und wie er da wieder rausgekommen ist. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir uns ansehen, wie kommen wir heraus aus einer Krise. Psalm 73 ist von Asaf geschrieben. Wer weiß denn, wer Asaf war? Bitte, was? Genau, sehr gut. Der Tempel war damals noch nicht gebaut, es war zur Zeit Davids, aber er war der Leiter der Gottesdienstmusik in 1. Chronik 16, wer das nachlesen will, wird beschrieben, dass David das so organisiert hat, wie bei den Gottesdiensten, die auch die Musik gemacht wird. Und da steht eindeutig, Asaf war der Vorsteher, also der Leiter dieser Musik. Also jemand, der ja ein geistliches Amt hatte, ein vollzeitliches musikalisches Amt in der Gottesdienstmusik. Also jemand, der auch kein Anfänger war im Glauben sozusagen, sondern der in den Gottesdiensten viel war, der von Gott viel gehört hat. Und dieser Mensch beschreibt aber, dass er in eine tiefe Glaubenskrise kam. Wir merken also, Glaubenskrisen sind nicht nur ein Thema von Anfängern im Glauben, von Menschen, die vielleicht so am Anfang ihres Glaubens sind, sondern auch von Menschen, die schon lange mit Gott leben, die plötzlich in eine Situation kommen, wo sie an der Liebe, an der Gerechtigkeit, am Gutsein Gottes zweifeln. Ich möchte gern mit euch diesen Psalm lesen. Es ist schon ein längerer Psalm, 28 Verse hat er. Aber er beschreibt so nacheinander, wie Asaf in diese Zweifel hineinkam und dann, wie er herauskam. Versucht mal so, wenn ich das lese, mal so zu hören, wie das so nacheinander ging, wie die Stufen in die Krise hinein und die Stufen aus der Krise heraus waren. Psalm 73. Ein Psalm Asafs. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die reinen Herzen sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich war neidisch auf die Törichten, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund sind sie und wohlgenährt ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hochmut und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel her geredet sein. Was sie sagen, soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen sogar der Pübel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie, also die Gottlosen, sprechen, wie sollte Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, so sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Soweit der Weg in die Krise. Jetzt hört mal zu, wie er herauskommt. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, wie die Gottlosen. Siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So dachte ich nach, ob ich es begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende, also auf das Ende der Gottlosen. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man aufwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Doch ich bleibe stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn auch mein Leib und meine Seele vergehen, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du vernichtest alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Asaf schreibt in Vers 2, ich wäre fast gefallen, fast wäre ich gestrauchelt, beinahe wäre mein Tritt geglitten. Damit beschreibt er also, dass er kurz davor war, von Gott abzufallen, vom Glauben abzufallen. Kurz davor, fast, wäre er vom Glauben, vom Weg des Glaubens abgekommen. Gott hat ihn also noch gehalten. Es ist nicht dazu gekommen, dass er die Flinte ins Korn geworfen hat, dass er den Glauben über Bord geworfen hat. Gott hat ihn noch gehalten. Aber er stand kurz davor. Fast wäre das geschehen. Als ich diesen Vers so bedachte, dass er so kurz davor stand, kam mir die Verheißung, die sich im Neuen Testament findet, nämlich in 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13 steht, aber Gott ist treu, der uns nicht versuchen lässt über unser Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass wir es ertragen können. Oder besser übersetzt nach der Elberfelder Übersetzung, Gott aber ist treu, der uns nicht lässt versuchen über unser Vermögen, sondern schafft mit der Versuchung auch den Ausweg, so dass wir es ertragen können. Also hier ist eine Verheißung gegeben im 1. Korintherbrief, dass wir zwar in Versuchungen kommen, aber Gott treu ist, dass er bei der Versuchung uns auch schon einen Ausweg schafft, so dass wir aus der Versuchung herauskommen, aus der Krise, aus der Glaubenskrise herauskommen können. Es ist natürlich wichtig, dass wir dann diesen Ausweg auch nehmen, auch suchen. Und bei Asaf, wir werden später sehen, war es so, dass er diesen Ausweg tatsächlich gesucht und gefunden hat und deswegen auch herauskommen konnte. Gott tut also von seiner Seite alles, um uns aus einer Krise wieder herauszuführen. Er schenkt mit der Versuchung auch den Ausweg. Aber es ist auch wichtig, dass wir diesen Ausweg in Anspruch nehmen. Wir können gern diesen Vers mal zu Hause nachlesen. 1. Korinther 10, Vers 13b. Asaf ist also fast vom Glauben abgekommen. Warum eigentlich? Was war der Grund? Wie ist er in diese Krise hineingekommen? Er beschreibt es hier in den ersten Versen. Der Psalm ist übrigens so aufgebaut. Die ersten 14 Verse beschreiben, wie Asaf in die Krise hineinkam. Und die zweiten 14 Verse, 28 Verse sind es insgesamt, beschreiben, wie er aus der Krise herauskommt. Er beschreibt hier und sagt, der Grund war im Wesentlichen der, dass er sah, dass es den Menschen ohne Gott, also den Gottlosen, viel besser als ihm geht. Und das beschreibt er hier in bunten Farben, ihr habt es ja gehört. Er sagt, für sie gibt es keine Qualen, sie sind gesund, ihr Leib ist wohl genährt, sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute, sie werden nicht geplagt wie andere. Es geht ihnen, sie sind glücklich in der Welt, Vers 12, und sie werden reich. Also, in ganz vielfältiger Hinsicht geht es den Gottlosen besser. Gesundheitlich also, finanziell, in der allgemeinen Lebensgestaltung, sorgen- und problemfrei. Und obendrauf kommt noch was anderes, weil es ihnen so gut geht, werden sie hochmütig. Das sagt er ja auch. Sie prangen in Hochmut, hüllen sich in Frevel und sie haben sogar Macht. Die Leute laufen ihnen zu, sie können Macht ausüben. Und es geht sogar so weit, dass sie sich gegen Gott erheben und sagen, sollte Gott sowas merken? Wie sollte der Höchste das wissen, was wir hier treiben? Asaf sieht das und er fragt sich, wie kommt das? Wie kommt es, dass es Menschen, die ohne Gott leben, so viel besser geht? Das bedeutet nicht natürlich, dass es immer so ist und dass es eine Erfahrung war, die Asaf immer hatte, aber hier in dieser Situation hat er gemerkt, so ist es. Ihm geht es viel schlechter. Er war offenbar in einer ganz miesen Situation. Er beschreibt es ja hier, Vers 14, ich werde täglich geplagt, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Also ihm ging es offenbar ganz mies und er hat viele Gottlosen beobachtet, denen es viel, viel besser geht, die ein viel sorgenfreieres, gesunderes, reicheres Leben hatten. Und er beginnt zu zweifeln an der Gerechtigkeit Gottes, am Gutsein Gottes. Er denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo bleibt der Segen Gottes? Wo bleiben die Verheißungen Gottes? Also es ist nicht nur, dass er beobachtet, dass es den Gottlosen besser ist, sondern dass er auch fragt, warum greift Gott nicht ein? Warum handelt Gott nicht? Warum bestraft die Gottlosen nicht, wenn sie sich sogar gegen Gott erheben und sagen, dieser Gott, den gibt es offenbar nicht, der sieht das alles gar nicht. Asaf kommt in eine ganz tiefe Krise hinein, in tiefbohrende Zweifel an der Gerechtigkeit Gottes, am Gutsein Gottes. Denk an die Situation, die viele von uns erlebt haben, kennen, vielleicht auch motiviert, so ähnlich wie bei Asaf, dass man denkt, den anderen geht es besser als mir, aber vielleicht auch aus ganz anderen Gründen, Fragen, ungelöste Fragen, die uns beschäftigen. Asaf denkt zunächst mal darüber nach, sucht eine denkerische Lösung, auch das beschreibt er dann, er sagt, Ich dachte darüber nach und wollte es begreifen, aber es war mir zu schwer. Also rein denkerisch findet er keine Antwort auf dieses Problem, das sich ihm da auftut. Er kommt also mit seinem menschlichen Verstand an eine Grenze, wo er merkt, das kann er logisch nicht lösen, warum das so ist. Auch da wahrscheinlich eine Erfahrung, die auch wir kennen, dass wir merken, in bestimmten Situationen, dazu gibt es keine vernünftige, logische, denkerische Antwort. Asaf sitzt in dieser tiefen Krise. Wie kommt er da wieder raus? Ab Vers 15 beschreibt er das. Vers 15. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, also ich will so wie die Gottlosen anfangen zu reden und zu handeln. Siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Merkt ihr, was da passiert? Asaf überlegt also einen kurzen Augenblick, ich werde jetzt auch wie die Gottlosen. Ich fange auch so zu reden, fange auch so zu handeln. Und dann merkt er, halt. Wenn ich das tue, dann verleugne ich das Geschlecht der Kinder Gottes. Was heißt das? Das heißt doch, Asaf merkt, er möchte den Kindern Gottes nicht untreu werden. Er merkt, er will und kann nicht sich von den Kindern Gottes, vom Reich Gottes, von Gott lösen. Er gehört eigentlich zu Gott, er gehört zu den Kindern Gottes. Er möchte den Kindern Gottes nicht untreu werden, er möchte sie nicht verleugnen. Er möchte da gar nicht weg. Er merkt ja gar nicht so wie die Gottlosen sein. Er merkt, er gehört zum Reich Gottes und da will er nicht weg. Ich finde, das ist eine schöne Erfahrung. Wenn wir merken, wir gehören zu Gott. Und auch wenn uns viele Zweifel packen, dass wir merken, nein, das ist unser Platz, das ist unser Ort. Da gehören wir hin. Wir möchten nicht in das Reich der Finsternis. Eine Erfahrung, die ich auch mal gemacht habe. Ich kenne auch Zeiten in meinem Leben, wo tiefe Zweifel da waren. Und ich weiß, dass das so auch so ein Knackpunkt war, wo ich sagte, nee, ich möchte nicht ins Reich der Finsternis. Ich gehöre zu den Kindern Gottes. Da ist mein Platz. Da möchte ich nicht untreu werden. Das möchte ich nicht verleugnen. Das ist also der erste Schritt zurück zu Gott, zurück zum Glauben, dass er merkt, da gehört er hin. Zum Reich Gottes gehört er hin. Und dann kommt das Eigentliche, der Durchbruch. Ab Vers 17. Er sagt, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Da geschieht die eigentliche Wende. Was er jetzt macht, er geht mit diesen Fragen, mit diesen Zweifeln in das Heiligtum Gottes. Also zu Gott, in die Stille zu Gott, in die Nähe zu Gott. Er sucht Gott. Er geht in das Heiligtum Gottes. Er hat den Mut, mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln, mit seiner Krise zu Gott zu kommen. Er geht in die Stille zu Gott. Und Gott hält es ja aus. Gott hält es aus, wenn wir zu ihm kommen mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, wenn wir ganz ehrlich ihm sagen, wie es uns geht und was uns beschäftigt und wo wir nicht weiterkommen und was unser Leben so schwer macht. Gott hält das aus. Wir dürfen es ihm sagen. Und Asaf wagt es. Er geht in das Heiligtum Gottes. Und was passiert dort in dem Heiligtum Gottes, in der Stille vor Gott? Da geschehen im Wesentlichen zwei Dinge bei Asaf. Das erste, was hier geschieht, ist, dass Asaf merkt, Gott wird zu seiner Zeit eingreifen. Gott wird handeln. Noch ist die Realität völlig ungerecht, schlecht. Aber Gott wird sich erheben, er wird eingreifen. Das beschreibt er ja dann hier in den Versen. Er sagt, wenn du Herr aufstehst, in Vers 20, dann wird sich die Situation verändern. Oder er sagt, ich ging in das Heiligtum Gottes und sah auf das Ende der Gottlosen. Er sah, dass dann meine Zeit kommt, wo Gott handeln wird. Es wird für die Gottlosen noch eine ganz andere Wendung kommen. Ihr Ende ist ganz anders, als wie es jetzt aussieht. Er merkt dort in der Gegenwart Gottes, in der Stille vor Gott, dass die gegenwärtige Realität nicht das letzte Wort hat, sondern Gott handeln wird und die ganze Situation ändern wird. Er wird es zu seiner Zeit tun, dann, wann er sagt, jetzt ist die Zeit, jetzt handle ich. In der Stille vor Gott, im Heiligtum Gottes, wird ihm das bewusst, dass die augenblickliche Realität ja nur so ein kleiner Ausschnitt ist. Und es wichtig ist zu schauen, wie wird das denn weitergehen? Wie geht denn die ganze Geschichte aus? Man muss ja den Roman mal zu Ende lesen. Und da merkt er, dann war es nicht umsonst, dass ich mich zu Gott hielt, dass ich mein Herz reinhielt, wie er das hier beschreibt. Dann merkt er, ja, dann bin ich auf der richtigen Seite. Das ist ganz wichtig für uns, dass wir weiterschauen, wenn wir so in einer Krise drin sind, dass wir den Mut haben, mal weiterzuschauen und den Mut haben zu wissen, dass Gottes Ohren anders gehen und Gott zu seiner Zeit handeln wird, dass die gegenwärtige Realität nicht das Letzte ist. Das ist das Erste, was in der Stille vor Gott ihm wichtig wird oder was er erkennt. Und das Zweite, was er da im Heiligtum in der Stille vor Gott ist, erkennt, ist, dass bei ihm plötzlich Prioritäten sich verändern. Vorher war er ja so konzentriert auf das äußere Wohlergehen. Er sagt, die sind reich, die sind gesund, die leben sorgenfrei, sie üben Macht aus, sie haben das Sagen. Und das war für ihn wichtig und das wollte er auch. Und hier in der Stille vor Gott, was merkt er da, was sagt er da? Hört mal zu, er sagt, wenn ich nur dich, Gott, habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn auch gleich mein Leib und meine Seele vergehen, so bist du, Gott, doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Merkt ihr diese Prioritätenverschiebung? Vorher das äußere Wohlergehen und jetzt merkt er, die Beziehung zu Gott ist doch so viel mehr wert. Ist doch schnuppe egal, dass es mir zurzeit körperlich saumäßig schlecht geht. Ich habe Gott. Gott ist mein Teil. Den kann mir niemand nehmen. Er merkt, das allerhöchste Gut ist die Beziehung zu Gott. Er merkt, bei Gott hat er Schutz und Sicherheit. Gott hält ihn. Du hältst mich an deiner rechten Hand. Oder du leitest mich nach deinem Plan. Gott hat einen Plan für mein Leben. Er hat was Gutes mit meinem Leben. Er nimmt mich am Ende mit Ehren an. Meine Zukunft ist toll. Er merkt, die Beziehung zu Gott und was ich da alles dadurch habe, ist so viel mehr wert als das andere. Und er wird ganz froh und glücklich darüber, dass er nur noch sagen kann, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Diese Prioritätenverschiebung ist ganz wichtig. Dass wenn wir in Krisen sind, dass wir uns mal fragen, was ist uns wichtig, was für Prioritäten haben wir im Leben? Ich möchte zusammenfassen. Asaf kam in eine Krise, der berichtet davon. Du stehst also auch nicht allein. Wenn du in Glaubenszweifel kommst, du brauchst sie nicht zu verstecken. Du darfst auch mit deinen Geschwistern drüber reden. Du darfst mit Gott drüber reden. Du bist damit nicht allein. Zweitens, Gott kann dich herausholen aus einer Krise. Er gibt die Verheißung. Er lässt uns nicht versuchen über unser Vermögen, sondern schafft mit der Versuchung auch einen Ausweg, so dass wir es ertragen können. Der Ausweg bei Asaf war, dass er in das Heiligtum Gottes ging. Ja? Vers 17 ist die Wende, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Das war der Ausweg, das musste der Asaf machen. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er wirklich gefallen. Aber sonst war nur fast, dieses beinahe, ist ganz wichtig. Und es war deswegen, weil Asaf irgendwann den Mut fasste und sagte, jetzt komme ich mit all dem, womit ich nicht zurechtkomme, zu Gott. Ich gehe in der Stille zu Gott, wenn kein anderer Gottesdienst ist. Er war ja oft dort in den Gottesdiensträumen. Er ging da wahrscheinlich ganz allein hin, suchte Gott. Er hatte Mut, mit diesen Fragen, mit diesen Zweifeln zu Gott zu kommen. Das war der Weg, der Ausweg, den Gott ihm geschaffen hat, den er gehen musste. Und er hatte Mut gehabt, diesen Ausweg in Anspruch zu nehmen. Er ging diesen Ausweg. Gott hat ihn herausgeholt aus dieser Krise. Was waren die Stufen zurück aus der Krise? Erstens, er merkte, er gehört zum Reich Gottes. Er will die Kinder Gottes nicht verleugnen. Das ist sein Platz. Er will nicht zum Reich der Finsternis gehören. Zweitens, wie schon gesagt, er ging in die Stille zu Gott. Er ging in das Heiligtum Gottes. Er suchte die Nähe Gottes. Drittens, ihm wurde bewusst da in dieser Stille im Heiligtum Gottes, dass Gott eingreifen wird, dass die Zeit kommen wird, wo die Situation, wie sie jetzt ist, sich verändern wird, weil Gott eingreifen wird. Und viertens, in der Stille vor Gott ist ihm auch bewusst geworden, dass seine Prioritäten völlig verdreht waren, dass er auf das äußere Wohlergehen Wert gelegt hat, aber es viel wichtiger ist, zu merken, dass die Beziehung zu Gott die höchste Priorität hat. Amen.